Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer dabei, weil ohne geht's gar nicht. Doch, würde ich Geschichtsbücher vorlesen können, höchstens ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Aber das wäre auch gar nicht so schlecht, wenn du einfach mal Geschichtsbücher vorliest.
Genau, ja. Einfach mal alle Daten, die man so in der Schule lernt, nacheinander vorlesen und daraus eine lange Sendung von 10 Stunden machen.
Da könntest du History für Eilige nehmen. Immer so, das sind 80 Kapitel.
History für Gelangweilte. History wie früher in der Schule. 3-3-3, genau. Ist aus Keilerei.
Genau.
Nee, heute die Arabellion. Ist auch schon wieder 10 Jahre her, oder?
Ja, also jedenfalls der Anlass, den wir hier so kennen, der ist 10 Jahre her. Das ist die Verbrennung des Gemüsehändlers in Tunesien gewesen, der durch diese mir überhaupt nicht vorstellbare Tat, sich selbst zu verbrennen, darauf aufmerksam machen wollte, dass er also von den Behörden und der Polizei vor allem drangsaliert wird, dass er also unglaublich oft Schmiergeld bezahlen muss, dass man ihm dann den kleinen Karren abnimmt, mit dem er da seine Gemüsesachen auf den Markt gefahren ist und dass er einfach den Leuten immer umsonst sein sauer geerntetes Gemüse geben musste und er also im Grunde genommen überhaupt nicht richtig leben konnte, weil dieser Staat so furchtbar korrupt war und weil man im Grunde genommen, jedenfalls war das seine Meinung, darin nicht mehr leben konnte. Und der Zorn entlud sich dann und wir erinnern uns alle, dass der Diktator, der tunesische Ben Ali, kurz danach das Land verlassen hat und die Diktatur oder die Autokratie, die er da aufgebaut hat, gestürzt war. Und das hat sich dann wie ein Flächenbrand, kann man fast sagen, wirklich über den gesamten Norden des afrikanischen Kontinents ausgebreitet. Mubarak in Ägypten wurde vertrieben. Muammar Gaddafi wurde sogar so richtig öffentlich hingerichtet und an einem Seil gebunden durch die Straßen gezogen. Also es waren wirklich brutalste Szenen und brutalste Dinge, die sich da abgespielt haben.
Das hat auch kein Land ausgelassen da an der Küste.
Es hat kaum ein Land ausgelassen und die letzten Folgen und die großen Ausbrüche dieses Konfliktes, die siehst du heute in Syrien und alles und all dem, was damit zu tun hat, nämlich der Konflikt mit den Kurden, der Konflikt der Türkei in dieser Region, der Einflussnahme der Russen, der Versuch der internationalen Gemeinschaft dort zu schlichten einerseits, gleichzeitig werden Waffen geliefert. Also der Konflikt flammt unentwegt auf und er ist sozusagen so vielschichtig und so miteinander verwoben, dass wir auch zurückkommen könnten auf Sykes-Picot 1917, also die willkürlichen Grenzziehungen durch die europäischen Kolonialmächte, England und Frankreich. Wir können auf das Darfur-Abkommen zurückkommen, wo also die Garantie gegeben wird, seitens der britischen Regierung einen Staat Israel inmitten Arabiens zu gründen, selbstverständlich um Jerusalem herum, wo denn sonst? Also all diese Dinge, die gleichzeitig teilweise widersprüchlich stattgefunden haben, die also die Gründung von völlig willkürliche Gründung von Staaten mit sich gezogen haben. Also einer dieser Staaten ist der Irak, das andere ist Libanon, das Königreich Jordanien, das hat es vorher gar nicht gegeben, das wird einfach aus dem Boden gestampft.
Na, alles, wo also die Grenzen gerade sind, ne?
Die Grenzen sind gerade, all diese Dinge spielen, sage ich mal, mit eine Rolle. Und es ist tatsächlich so, wie wir auch in der letzten Woche schon einmal mit einem kleinen Nebensatz angedeutet haben, es lohnt sich für den Historiker und für die, die daran interessiert sind, tatsächlich einen Blick zurück auf den 30-jährigen Krieg. Ich will nur noch mal so ein paar Dinge einfach sagen, die man durchaus vergleichen kann. Vor dem 30-jährigen Krieg, die letzten 20, 30 Jahre vor diesem 30-jährigen Krieg, hat sich gezeigt, dass A, es einen massiven Religionskonflikt in Europa gegeben hat. Luther ist ungefähr 100 Jahre gewesen, also Protestanten. Es gab natürlich die römisch-Katholiken, die also dem Papst weiterhin folgten. Dann gab es verschiedene, also Hugenotten in Frankreich, Calvinisten in der Schweiz und in Holland, viele Puritaner in England. Es gab also unterschiedlichste Spielformen und Spielarten der religiösen Konfessionen. Aber sagen wir mal, wir reduzieren es jetzt mal auf die zwei, also die Protestanten und die Katholiken, die zwar einerseits einen Religionsfrieden hatten, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, 1555 und 1598, wo also beiden Konfessionen zugestanden wurde, ihre Religion ausüben zu dürfen. Beiden Konfessionen wurde zugestanden, Kirchenhäuser oder Gotteshäuser zu bauen. Und das aber hat in der Praxis tatsächlich großen Streit gegeben. Vergleich das bitte mit der Situation, die wir im Nahen Osten, im Mittleren Osten vorfinden. Wir haben einen nicht scheinbar unauflösbaren, nicht schlichtbaren Konflikt zwischen Sunniten, Schiiten und Wahhabiten, also im Islam. Wir haben eine nicht zu verachtende Menge Menschen an jüdischen Glaubens in Israel, die in Klammern gesagt im Übrigen die einzige Demokratie in dieser Gegend ist, die unbeirrt weiter an den demokratischen Grundfesten festhält und eben sich nicht sozusagen auch radikalisiert, obwohl viele Dinge, die sie tun, in meinen Augen jedenfalls auch durchaus radikal sind.
Ja gut, Netanyahu ist jetzt nicht, ist jetzt kein Gemäßigter,
sagen wir. Nein, so, ich wollte sagen, aber, ich sage mal, aber
er ist abwählbar. Er ist abwählbar,
genau. Und die leisten sich es auch, einen ehemaligen Präsidenten in den Knast zu stecken, währenddessen sie sozusagen auch in Gefahr sind. Also das nur so nebenbei. Also das ist der eine Streitpunkt, der vor dem Dreißigjährigen Krieg deutlich sichtbar ist. Das zweite ist, es hat ein mühsam ausgehandeltes Miteinander gegeben in Europa oder vor allem in Deutschland zwischen den Territorialfürsten und dem Kaiser. Und da gab es feste Instanzen, die also Streitigkeiten geregelt haben, die auch geregelt haben, wie ein Kaiser gewählt wird, wer dafür zuständig ist, dass aus der Vielzahl der möglichen Kandidaten einer ausgewählt wird und der dann später vom Papst zum Kaiser gekrönt wird. Es waren Gerichtswesen und Schlichtungsstellen eingerichtet, um eben die Ansprüche der Territorialherren, also unserer heutigen Ministerpräsidenten, sage ich mal, und der Zentralmacht, also dem Kaiser, zu irgendwie auszugleichen. Und dann stellte man fest, 1609 ist das passiert, dass dieses Ausgleichssystem nicht mehr funktionierte, weil beide Seiten versuchten, die Hegemonie zu erhalten. Also der Kaiser wollte einerseits, der war katholisch und er wollte einerseits rekatholisieren. Ja, er wollte also die Protestanten zurückdrängen und gleichzeitig mehr Macht haben. Währenddessen die Territorialfürsten gesagt haben, das kommt überhaupt nicht in Frage. Es gibt bei uns Kurfürsten und Landesfürsten und Könige, die sind protestantisch und die werden sich das nicht einfach so von dir nehmen lassen. Und damit ist dieses mühsam ausgehandelte System des, sagen wir mal, Checks and Balances geplatzt. Das heißt, es war ein Machtvakuum. Das Gleiche kann man tatsächlich auch sehen in der nördlichen arabischen Welt, und zwar seit dem Sturz des Schahs von Persien. Ja,
das war nochmal 50 Jahre vorher gewesen, ne?
Das war 1979. Und 1979 kommt mit dem Sturz des Schahs aus Paris zurück der Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini errichtet eine iranische Republik, eine schiitische Republik im Iran. Und kurz danach wird er vom Nachbarn Irak sozusagen in einen Krieg hineingezogen, der furchtbar brutal ist, in dem es darum geht, einerseits sozusagen die Führerschaft in der religiösen Frage zu bekommen und andererseits Hegemon am Golf zu werden. Ja. Und dieser Krieg dauert 8 Jahre und hat wirklich ein unfassbares Leid nach sich gezogen, wo also auch in einer Brutalität gekämpft wurde, die damals wirklich auch um die Welt ging. Also ich sag mal,
Gas,
so ein
volles Programm, ne?
Ja, es wurden Gas eingesetzt gegen die eigene Bevölkerung zum Teil. Es wurde was ich wirklich, also da habe ich echt gedacht, das glaube ich jetzt nicht, dass das stimmt, aber es stimmt. Der Iran hat Kinder an die Front geschickt und ihnen einen Schlüssel aus Plastik um den Hals gehängt, dass sie im Falle des Todes schneller ins Paradies kommen.
Großartig.
Das ist, glaube ich, 90.000 Kinder hat es das Leben gekostet.
Alter. Und Zynismus auch kaum zu überbieten.
Das ist einfach nicht zu überbieten. Ja. Und das ist so. Und dieser Krieg hat die ganze Region erschüttert. Danach ging es nahtlos weiter, mehr oder weniger nahtlos, mit der Invasion des Irak in Kuwait. Und jetzt passiert etwas. Also eigentlich hätte man ja sagen können, nach dem Iran-Irak-Krieg 1980 bis 88 ist die Sache erledigt. Mhm. Ja, die haben, also ich sag mal, es ist mehr oder weniger ein Unentschieden gewesen. Also so ganz genau kann ich das jetzt nicht mehr, weil ich das nicht so im Einzelnen im Detail weiß, aber im Prinzip ist da keiner als alleiniger Sieger hervorgegangen. Nö. So. Hätte man ja sagen können, gut, das ist es jetzt, wir versuchen Frieden, wir lecken die Wunden und wir hören damit auf. Aber das Gegenteil passierte und das ist das Gleiche, was dann auch im Dreißigjährigen Krieg passierte. Es begann 1618 mit einer Frage in Böhmen, ob protestantische Fürsten die Erlaubnis haben, sozusagen Kirchenhäuser zu bauen, wo früher mal eine katholische Kirche stand.
Ja.
Ein kleiner, lokaler, regionaler Konflikt.
Ja.
Der führt dann zu einem Krieg, der wird relativ zügig gewonnen, und zwar von den kaiserlichen Heeren. Der hält dann ein furchtbares Blutgericht in Prag und anderswo ab und bringt also viele der Anführer um die Ecke und sagt irgendwie, also es wird ja, Protestantismus wird verboten sozusagen, hat natürlich dann Stress mit den Adligen dort, aber damit ist im Grunde genommen dieser Konflikt zunächst einmal gelöst. Was er aber macht ist, er verspricht oder er löst ein Versprechen ein, das er seinem Waffenbruder gegeben hat und schlägt einen Teil der erbeuteten Gegend der Pfalz zu.
Mhm.
So, und jetzt trägt er diesen Konflikt sozusagen in ein anderes Land, ja, nämlich in die Pfalz. Und damit geht das wie ein Flächenbrand los, dass auf einmal die Fürsten sagen, also die restlichen in Deutschland sagen, hör mal zu, wenn der jetzt einfach anfängt, das da so zu machen, dann kommt er als nächstes zu uns.
Mhm.
So, und das kannst du wirklich sehen, dass das immer sozusagen immer ein Stück weitergeht und dass immer mehr europäische Großmächte sich in diesen Religionskonflikt in Deutschland einmischen.
In den böhmischen Regionalkonflikt, ja.
Genau. Also im Grunde war es ein böhmischer Regionalkonflikt, ja, der natürlich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches stattgefunden hat, aber und das war auch ein großer Klotz in der Mitte Europas und auch ein mächtiger Klotz. Aber auf einmal spielte Dänemark mit. Mhm. Dann mischte sich Frankreich ein und zwar massiv. Dann spielten die Schweden eine große Rolle und am Ende hast du 30 Jahre lang ineinander verhackte Kriegsgegner. Da ging es überhaupt nicht mehr um Religion. Ja, das ist, hatte überhaupt, spielte keine Rolle mehr. Es ging darum, wie viel Macht haben die Schweden im Ostseeraum?
Ja.
Wie viel Gebiete können sie dem Heiligen Römischen Reich abknapsen?
Ist doch eigentlich ein Wahnsinn, dass sie es damals überhaupt geschafft haben, diesen Irrwitz zu beenden.
Ja, warte. Also ich will nur sagen, darum, den Skandinaviern ging es darum, einerseits sich gegenseitig in Schach zu halten, mhm, Dänen und Schweden, andererseits den Ostseeraum zu beherrschen als großen Handelsraum. Das ist ein großer, wichtiger, ja, bis heute wichtiger Handelsraum. Und den Franzosen ging es darum, Hegemonie über Europa zu bekommen und endlich dem Habsburger Kaisertum eins auszuwischen, sag ich mal vorsichtig.
Und die Deutschen hatten sowieso schon immer einen Minderwertigkeitskomplex, ne?
Die Deutschen spielen da keine Rolle, das hat nur in Deutschland stattgefunden. Es also, ging auch gar nicht, Deutschland gab es so, ja, stimmt, nicht.
Die Deutschländer also, hatten einen Minderwert.
Die deutschen Fürstenhäuser sozusagen, ja, die Territorialherren, also aber Deutschland gab es nicht. So, und nun stehst du also vor der Frage, gibt es da Parallelen? Und dann siehst du genau, dass auch in dem heutigen Konflikt im Mittleren Osten hast du Einfluss von Russland. Dort werden Waffen geliefert. Die machen massive Unterstützung. Da fliegen russische Bomber über Syrien. Die Türkei mischt sich ein, weil sie denkt, ah, jetzt kann ich gleich noch das Problem in Anführungsstrichen mit den Kurden lösen, indem ich da mal einfach so einen 30 Kilometer so eine Zone einrichte, die in Anführungsstrichen kurdenfrei ist. Da mischen sich die Vereinigten Staaten teilweise ein, die sich jetzt zurückgezogen haben. Da mischt aber auch natürlich Saudi-Arabien mit, die Vereinigten Arabischen Emirate. Da wird auf einmal der Jemen, ja, ein Zipfelchen unten auf der arabischen Halbinsel, ja, wie soll ich sagen, in den Konflikt mit hineingezogen. Und das machen wir jetzt seit etwa, wenn du den Schah von Persien als Beginn nimmst, seit 40 Jahren.
Hm.
Und der Konflikt, das hat schon lange nichts mehr damit zu tun, oder schon lange nicht mehr nur damit zu tun, wie verhalten sich Sunniten und Schiiten miteinander.
Die kommen im Zweifelsfall super miteinander klar, wenn man sie mal lassen würde. Ja.
Ja, oder auch der IS, also wir gründen jetzt einen großen arabischen Staat, der eben diese Sykes-Picot-Linien kaputt macht und sozusagen das arabische Großreich, das die europäischen Mächte im Ersten Weltkrieg den Arabern, Klammer auf, Lawrence von Arabien, man lese es nach, versprochen haben, das machen wir jetzt. Also dieser Konflikt, der ist schon lange verschwunden. Der war aber mal sehr wichtig. So, und du wirst diesen Konflikt nur beenden, da bin ich ganz sicher, wenn du ihn trockenlegst.
So, das ist ja auch, was Münkler über den 30-jährigen Krieg dann gesagt hat. Das ist im Grunde waren alle irgendwann abgenutzt und ermüdet.
So ist das.
Und es ist kein Nachschub mehr gekommen, weder an Material, weder an Personal, noch an Nahrungsmitteln.
Genau.
Aber der ganz wesentliche Unterschied zur heutigen Zeit ist ja, dass dieser Konflikt im Nahen Osten sich nicht abnutzen kann, weil die großen Länder, also die gerne Hegemonie darüber haben wollen würden, die USA, die Russen, die Chinesen haben sich noch nicht ganz so eingemischt, aber die werden früher oder später wahrscheinlich auch kommen. Die kippen ja immer wieder Öl da ins Feuer, einfach ja. Dadurch, dass sie Waffen liefern, dadurch, dass sie, ja.
Ja, genau. Also die Frage ist jetzt, wir können natürlich einfach sagen, geht uns alles nichts an, lass sie sich doch die Köpfe einschlagen. Mhm. Ja, gute Idee, hat nur damit in der letzten Konsequenz zu tun, dass bei uns die Flüchtlinge ankommen. Unter anderem aus dieser Gegend. So. Da wir das nicht wollen und da das für uns problematisch ist und auch für die Flüchtlinge natürlich problematisch ist und nicht gewollt sein kann, wäre es vielleicht gar nicht so falsch, sich zu überlegen, ob man nicht doch was dazu beitragen könnte, diesen Konflikt zu beenden. Dazu müsste man zunächst einmal tatsächlich das tun, was auch im 30-jährigen Krieg stattgefunden hat, nämlich dass die Großmächte, also ich sage jetzt einfach mal Europa, Russland und die Türkei, die noch so eine besondere Rolle spielen, einfach sagt, wir werden jetzt mal keine Waffen mehr liefern. Mhm.
Ja, aber dazu müsste Erdogan auch aufhören, das Erdgas von Libyen haben zu wollen.
Also wir werden jetzt erstmal keine Waffen liefern. So, dann könnte man ja sagen, okay, wie ist denn eigentlich damals der 30-jährige Krieg beendet worden? Also das ist ja auch eine sehr spannende Frage. Und wir haben in der Schule immer nur gehört, dass es der Westfälische Frieden gewesen ist, aber wir haben nicht so richtig mitbekommen, was da eigentlich passiert ist und was es eigentlich für eine europäische Zeitenwende war, dieser Friedensschluss.
Ich möchte lösen, das hast du schon mal erzählt.
Ich
fand das sehr beeindruckend. Sie haben nicht versucht, das ganze Ding auf einen Schlag zu lösen, sondern sie haben alle Teilkonflikte einzeln verhandelt.
Genau. Und die letzte Konferenz, die also den Krieg endgültig beendet hat, die war 1652. Vier Jahre später. Und da ging es nochmal um Geld und sowas. Mhm. Aber die haben etwas Entscheidendes wirklich gemacht. Erstens, es wurde an verschiedenen Orten verhandelt. Also es wurde...
Es ist nicht der Versailler Friede. So, ne?
Genau, es wurde Rücksicht genommen auf die Animositäten zwischen den Kriegsparteien.
Ja.
Also zwischen Katholiken und Protestanten, sage ich mal. Mhm. So, und das war das Erste. Das Zweite ist, man hat im Prinzip das gemacht, was man auch bei der KSZE dann in Helsinki gemacht hat. Man hat so Körbchen gebildet.
Ja.
Man hat gesagt, wir kriegen jetzt erstmal das Problem mit den Religionen an den Start. Mhm. So. Dann haben sie gesagt, okay, es gibt drei Religionen, die Calvinisten wurden dann extra aufgeführt, die Juden wurden im Übrigen nicht aufgeführt, also das ist auch nur mal so als Randbemerkung. Also es gibt drei Religionen, drei Konfessionen, und die sind gleichberechtigt und die dürfen für alle Zeiten und auf ewig ihre Religion ausüben und Punkt. Da gibt es keinerlei Einschränkung. Mhm. Das war sozusagen der eine Konflikt. Der zweite Konflikt ist, wir brauchen ein Miteinander zwischen den Territorialherren und der Zentralmacht. Das wurde tatsächlich wunderbar gelöst, indem man den Territorialherren einen richtig großen Batzen an Macht gegeben hat und an Einfluss. Sie konnten nämlich zum Beispiel auf einmal völkerrechtliche Verträge abschließen. Hm. Es wurden sozusagen mit diesem Vertrag Völkerrechtssubjekte. Und sie mussten sich nur daran halten, dass sie sagen, wir dürfen keine Verträge schließen, die gegen die Interessen der Zentralmacht, also des Kaisers, gehen. Mhm. Der Kaiser hat dadurch seine Existenz gesichert. Ja, der war jetzt sicher, okay, das Kaisertum wird jetzt nicht mehr angeknackst und es ist jetzt sozusagen Teil des Common Sense. Das war für den ein großer Vorteil. Und schlussendlich ist bei dieser Gelegenheit die Schweiz und die Niederlande, die zur gleichen Zeit während des 30-jährigen Krieges ihren 80-jährigen Befreiungskampf gegen Spanien geführt hat, anerkannt worden. Das heißt, es wurden auch zwei Länder geschaffen, die es de facto vorher schon gab, die aber völkerrechtlich sozusagen nicht anerkannt waren. Und das Vierte, und das ist vermutlich das Wichtigste, dass sie gesagt haben, 1648 reden wir, ja, das ist wichtig. Mhm. Wir übernehmen eine Garantie, dass dieser Frieden, den wir hier unterzeichnen, von uns sozusagen gesichert wird. Und das waren Schweden und Frankreich. So, dafür haben die Geld bekommen. Sie haben gesagt, wenn jemand gegen diesen Frieden verstößt,
dann gibt's aufs Maul.
Dann gibt's auf die Fresse. So, das steht da zunächst mal auf dem Papier und wir können jetzt brauchen nicht darüber zu streiten, dass das natürlich so nicht funktioniert hat, aber das steht zum ersten Mal so auf dem Papier. Wenn wir das jetzt übertragen würden, nehmen wir das mal an. Und wir stellen fest, dass alle Seiten auf diesem fucking Krieg seit 40 Jahren die Schnauze voll haben. Also du kannst mir nicht erzählen, dass irgendeiner im Mittleren Osten noch Bock auf Krieg hat.
Das ich glaube, selbst Assad hat da keinen Bock
selbst mehr drauf. Selbst Assad hat die Backen echt breit. Ja. So, Dann könnte man ja sagen, als Waffenlieferanten, pass auf, Freunde, es gibt keine Waffen mehr.
Andererseits, so. Ein Spruch, ich könnte mir vorstellen, dass Wladimir Putin weiterhin Bock darauf hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Recep Erdogan weiterhin nicht. Bock darauf hat.
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nein. Also das, also selbst der
Blödste. Also warum mischen Russe, sie sich dann jüngst erst wieder ein?
Ja, weil es eben keinen Frieden gibt, der ihnen das gibt, was sie brauchen.
Okay, okay,
so der Russ, der Russland möchte gerne den Hafenzugang zum Mittelmeer haben. Russland möchte natürlich auch Zugriff auf Rohstoffe haben. Ja. Natürlich möchte Russland seinen Verbündeten Syrien in dieser Gegend nicht verlieren. Das ist doch vollkommen klar. Und die Türkei, ich sage jetzt einfach mal, ohne zu werten, möchte das mit den Kurden irgendwie lösen. Und Sadat möchte gerne im Amt bleiben. Und die Juden in Israel möchten gerne Frieden vor diesen verdammten Iranern haben, die immer drohen, irgendwelche Raketen nach Tel Aviv zu schicken. Mhm. Das sind 2000 Kilometer Luftlinie, für eine mittelprächtige Rakete kein Problem. So, wir könnten doch Folgendes, also ich sage mal so, wenn man das wirklich machen wollte, dann könnte man doch sagen, es gibt verschiedene Konflikte, die dort übereinander lagern. Religionskonflikt, das Problem in Anführungsstrichen mit den Kurden, und das, was der Auslöser für den arabischen Frühling war, nämlich soziale Ungerechtigkeiten, Diktaturen, Militärherrscher. In Ägypten ist es keinen Schlag besser als unter Mubarak. Der Typ heißt nur anders.
Ja.
Ist auch ein General. So. Wir könnten, also da müsste man in einer Konferenz, die natürlich dann auch über viele Jahre geht, die könnte man unter einen fremden Vorsitz geben, also zum Beispiel Europäische Union, Vereinte Nationen, irgendwie sowas. Und die würde ich, wenn ich mal ganz extrem sage, stattfinden lassen in Jerusalem und in Teheran. So, und dann könnte man versuchen, das ist alles konjunktiv, könnte man versuchen, jeden dieser Konflikte einzeln zu lösen.
Ja.
Indem man sagt, pass auf, die Kurden, da hat sich die Weltgemeinschaft versündigt an den Kurden, indem sie während des Versailler Vertrages nicht ein Kurdistan gegründet hat. Die haben viele Staaten gegründet, haben willkürlich alles Mögliche gemacht, aber das nicht.
Ja.
Sondern sie haben die Kurden auf drei Staaten verteilt sozusagen leben lassen. Also eine Katastrophe. Syrien, Türkei und Irak. Aber da leben Kurden.
Kannst du dir vorstellen, ein Kurdistan aus der Türkei heraus zu verhandeln?
Nein, das wollen die Kurden auch gar nicht. Die wollen ja nur Autonomie.
Ja, stimmt.
Und
Südtirol, ja.
Ja, sowas könnte man machen. Man könnte versuchen vorzuschlagen, pass auf, niemand möchte der Türkei irgendwas wegnehmen. Das verstehe ich auch. Du kannst auch Deutschland nicht einfach sagen, Nordrhein-Westfalen gehört jetzt zu Frankreich oder sowas.
Das Südschleswigsche Wählerverband, der geht jetzt in Schweden.
Ja, sowas. Also, da muss man schon auch Rücksicht drauf nehmen, auf die Türkei und auf das, was Erdogan macht. Das ist ja so. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, die Kurden hören jetzt mal auf, ich sag mal, sich zu militarisieren.
Ja.
Das ist jetzt einfach gesagt, das weiß ich, das ist, in diesem Falle waren sie die Angegriffenen und haben sich verteidigt, aber trotzdem, also.
Sie waren auch oft genug schon so die Punkt. Irgendwo Bomben gelegt haben oder sowas.
Das wäre so ein Punkt. Da kann man sagen, gut, wir akzeptieren einfach, dass der Assad weiter in seinem Job bleibt, aber dafür hört er auf, seine Bevölkerung zu terrorisieren, und wir versuchen der Bevölkerung klarzumachen, das ist jetzt sozusagen ein Mittelweg, und wir machen jetzt, ich fantasiere jetzt einfach, und wir machen mal, ich sag mal, auf die Sicht von 10 Jahre, machen wir eine Volksabstimmung, ob ihr noch eine Monarchie haben wollt, ja oder nein. Und wenn ihr nein sagt, dann gibt es eine Republik mit Demokratie und Parlament. So, und da könntest du all diese Konflikte nehmen und versuchen, einzeln zu lösen. Dann hast du am Schluss mehrere Einzellösungen.
Ja.
Und die wirst du auch nicht alle auf einmal umsetzen können, aber man könnte sie peu à peu umsetzen. Und vor allem könnte man sagen, wir sorgen dafür, dass diese Region nicht mehr mit Waffen voll gepumpt wird, sondern, ich sag mal, nur noch mit polizeitaktischen Dingen, dass man also...
Ja, aber von irgendwas muss die auch unsere Rüstungsindustrie leben, Matthias.
Ja, das kommt noch, das will ich dir genau sagen. Das ist nämlich einer der Punkte, da wo ich dann auch regelmäßig einen Anfall kriege, weil die einzige Industrie, die immer Plus macht, sind die Rüstungsleute. Und das ist natürlich nur deshalb, weil es sowas wie im Mittleren Osten gibt oder sonst wo auf der Welt, wo die einfach ihre Scheiße hin exportieren können und damit eben auch das alles wieder anfallen.
Nebenbei bemerkt, der Anteil der deutschen Rüstungsindustrie an unserer gesamten Bruttowertschöpfung ist derart verschwunden, verschwindend gering, dass wir es noch nicht mal wirklich merken würden, wenn die auf einmal nicht mehr produzieren würde. Okay. Auf der anderen Seite werden überall genau die Ingenieure gesucht, die in dieser Industrie gebunden sind.
Ja, also ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf, das interessiert mich auch gar nicht. Es
gab vor zwei Jahren ein sehr schönes Feature, bei euch im Deutschlandfunk war das so. Wer bezahlt den Krieg oder so ähnlich hieß es? Ich weiß es gar nicht mehr.
Sehr interessant. Also jedenfalls, sie sind abhängig, also die kriegführenden Parteien sind abhängig davon, dass sie Waffen geliefert bekommen, von wem auch immer. Und das müsste man natürlich wirklich stark einschränken, bis auf null runterfahren oder auf bestimmte Waffen reduzieren, um also Plünderungen und Revolten und so weiter zu verhindern. Das muss man ja schon machen können. Aber ich sage jetzt mal so, das ist jetzt kein Patentrezept. Das ist auch überhaupt nicht etwas, was ich Herrn Maas anempfehlen würde, was er unbedingt tun sollte oder irgendeinem anderen Außenminister. Aber das ist so ein bisschen, weswegen man Geschichte eigentlich ganz gut machen kann und weswegen das auch Spaß macht, weil du aus solchen, ich sag mal, gut recherchierten und abgeschlossenen Prozessen wie dem 30-jährigen Krieg einfach sehen kannst, wie haben es eigentlich die Vorgänger von uns gemacht und was haben sie damit bewirkt. Und wenn man das zu Ende denkt, dann ist da 1648 im Grunde genommen die Diplomatie entstanden. Mhm. Also da ist zum ersten Mal tatsächlich etwas gemacht worden, wo man sagen kann, gut, da haben Leute am Schreibtisch gesessen und haben sich was aufgeschrieben und haben gesagt, so könnte man das doch machen. Früher war es so, dass der das größere Schwert hatte, diktiert hat, was der mit dem kleineren Schwert zu tun hat. Mhm. Und das hat immer dafür gesorgt, dass es neue Kriege gibt. Und das war zwar jetzt mit dem Westfälischen Frieden nicht beendet, der Krieg in Europa, das ist schon klar. Aber es war ein erster Schritt dahin.
Ja.
Und insofern könnte man eben überleg dir mal, was das heißt, wenn du diesen großen Teil der Erde im Grunde genommen 40 Jahre lang zerstörst.
Ja.
Ich meine, wenn man heute
für Profit, das ist eigentlich das.
Ja, und wenn man heute über Aleppo fliegt, was soll man dazu sagen? Wem nützt das? Niemandem. Auch dem Assad nützt das nichts. Und ich bin mir auch nicht sicher.
Tragischerweise nutzt das dem kurzen Horizont, den der Aktionär vielleicht hat, der Aktien von Rüstungsindustrien hält.
Ja, ja.
Das, letztendlich ist es ja wirklich das. Also eigentlich, es würde ja schon fast funktionieren, wenn die Aktionäre alle zusammen, die Weltaktionärsversammlung, wenn die sagen würde, so, wir beschließen jetzt, dass unsere Firmen, also die Firmen, an denen wir Anteile halten, keine Rüstungsexporte mehr in diese Region oder irgendwo hin machen, wo es dann hinterher in dieser Region landet. Weil da sind wir dann wieder bei 1618. Der erste Schritt, der da passieren muss, ist, die müssen ermüden. Solange die nicht ermüden, hört das nicht auf. Ja.
Also ich meine, ich finde schon, dass die in Syrien jetzt ermüdet sind. Also im Moment ist da ja auch nicht so viel, wie es ist ja nicht mehr jeden Tag die erste Meldung in den Nachrichten. Aber das könnte jederzeit wieder aufflammen und Frieden ist auf keinen Fall.
Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 9. November 2020. Da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.